Genau, wir fangen einfach an. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Ostdeutsche Perspektiven auf 75 Jahre Grundgesetz. Wer jetzt noch keinen Platz gefunden hat, aber gerne noch reinkommen möchte, ist herzlich eingeladen. Es gibt hier noch genügend Plätze. Gerade noch war das der Plenarsaal des Bundestages. Jetzt ist es, also Sie können sich je nach Fraktion sortieren, aber müssen auch nicht. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind mit, man kann sagen, vier Zeitzeuginnen. Zeitzeuginnen, also die 1990, als das Provisorium Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung wurde, live dabei waren oder diese Zeit maßgeblich auch mitgeprägt haben. Ich freue mich hier zu meiner Rechten, Frau Sabine Bergmann-Pohl zu begrüßen. Sie war die letzte Präsidentin der Volkskammer der DDR, die erste der demokratisch gewählten Volkskammer und auch das letzte Staatsoberhaupt der DDR. Herzlich willkommen, Frau Bergmann-Pohl. Genau. Daneben sitzt, Sie kennen sie sicher, Frau Petra Pau. Sie ist tatsächlich noch aktiv im Bundestag, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, eine von 6 Mitgliedern in diesem Gremium, im Präsidium und eine von 3 ostdeutsch Sozialisierten. Zumindest im Präsidium des Bundestages sind Ostdeutsche heute schon überrepräsentiert und da herrscht Parität. Herzlich willkommen, Frau Pau. Herr Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, auch er war 1990 vertreten in der Volkskammer der DDR, damals für die SPD und dieser Partei gehören Sie heute auch noch an. Herzlich willkommen, Herr Thierse. Und ganz außen Marianne Birtler, den meisten sicher besser bekannt, weil sie 2000 bis 2011 die Stasi-Unterlagenbehörde geleitet hat. Aber auch sie war 1990 Mitglied der Volkskammer, damals Sprecherin der Fraktion Bündnis 90. Achtung, damals noch ohne Grüne. Mit Grünen war dann, also gut, Bündnis 90 Grüne. Und bis heute Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Gut, kurz zu meiner Person. Ich bin Anna Lehmann. Ich bin geboren in der DDR, aufgewachsen in der DDR und im wiedervereinigten Deutschland und arbeite heute bei der TAZ. Und jetzt möchte ich ganz kurz wissen, bevor wir uns der Diskussion hier widmen, wer von Ihnen würde sich denn als DDR-sozialisiert bzw. ostdeutsch-sozialisiert sehen? Einfach mal die Hände hoch. Okay. 10 Leute? Ja. Wer würde sagen, er ist westdeutsch sozialisiert? Das sind deutlich mehr. Und wer würde sagen, weder noch, ich bin einfach Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland? Okay, haben wir auch. Besonders hier die Jüngeren.
Also Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind alle.
Ja.
Das ist kein Unterscheidungsmerkmal.
Es geht hier. Danke für die Intervention, Herr Thierse. Es geht einfach um Empfindungen. Also mir war das weder noch wichtig. Wir sind ja hier zur Veranstaltung Ostdeutsche Perspektiven auf 75 Jahre Grundgesetz. Frage an Sie alle. Schwingt in dem Titel nicht auch eine Anmaßung mit? Immerhin ist es ja so, dass nur in einem Teil von Deutschland das Grundgesetz seit 75 Jahren gilt. In dem anderen Teil gilt es eben erst seit 34 Jahren. Wer möchte anfangen? Frau Bergmann-Pohl?
Na, das ist eine Logik unseres Lebens. Wir waren vorher DDR. Entschuldigung, ich bin etwas stimmlich eingeschränkt. Wir waren vorher DDR, da hatten wir eine Verfassung der DDR. Und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sind wir erst im 3. Oktober 1990 beigetreten. Und daraus ergibt sich die Logik, dass wir natürlich erst unser Grundgesetz, was ich aber persönlich sehr gut finde, seit 34 Jahren haben. Also mehr gibt es aus meiner Sicht nicht zu sagen.
Aber ketzerisch gefragt, Sie haben ja das Mikro schon in der Hand, Herr Thierse, wird es nicht vollkommen unterschlagen, dass das Grundgesetz eben im einen Teil Deutschlands erst seit 34 Jahren gilt?
Also erstens, ich verstehe die Frage nicht, wieso ist eine Anmaßung ein Dokument, das es seit 75 Jahren gibt und Grundlage der ziemlich erfolgreichen Entwicklung zunächst der Westdeutschen Bundesrepublik und dann der Gesamtdeutschen war, wieso soll man das nicht die 75 Jahre feiern? Dabei wird ja nicht vergessen, wird ja immer mal in allen Reden und in allen Artikeln erwähnt, dass die Ostdeutschen dann 1990 sich für den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland entschieden haben. Man darf das nicht vergessen. Die Wahlen im Jahr 1990, die ja für uns beide eher schmerzlich ausgegangen sind, wir haben nicht gewonnen, weder Bündnis 90 noch die Ost-SPD, die waren in einem Punkt absolut eindeutig. Eine große Mehrheit der Ostdeutschen wollte so schnell wie möglich gewissermaßen unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland. Und daraus ergibt sich einiges. Zunächst mal jedenfalls keine Kritik am Grundgesetz. Das kann man daraus mindestens nicht schließen.
Um nochmal die Wahlergebnisse zu rekapitulieren. Die CDU bekam damals knapp 41%, also 40,8. Die SPD schnitt ziemlich schlecht ab mit 22%. Die PDS immerhin mit 16%. Geht es Ihnen da so wie Herr Thierse, Frau Pau? Das ist jetzt so, da diese 34 Jahre, die das Grundgesetz jetzt in der DDR galt, das ist mit impliziert. Wir sind mit gemeint.
Na, erstens hoffe ich, dass wir alle mit gemeint sind und dass wir unseren Beitrag dazu leisten.
Entschuldigung, aber Ostdeutschland.
Ich nehme mal jetzt den 18. März. Das war für mich das Schlüsseldatum. Also nicht, dass jetzt die PDS, das hat Gründe, da müssen wir nicht drüber reden, dort große Wahlergebnisse eingefahren hat. Ich war 26 Jahre alt. Wenn mir jemand an diesem Tag gesagt hätte, du wirst mal Bundestagsabgeordnete, gar Vizepräsidentin desselben, den hätte ich zum Arzt geschickt. Aber ich habe mir mit im Angesicht dieses Wahlergebnisses, des Wahlsieges der Allianz für Deutschland, das war ja nicht die CDU allein, sondern ein Bündnis von Parteien, die Frage gestellt, was wird das mit dir zu tun haben? Und kannst du jetzt hier als 26-jährige Bürgerin irgendetwas mitgestalten? Und ich hatte vorher die Prozesse am runden Tisch, die Debatten auch zum Verfassungsentwurf und vieles mitverfolgt und habe mich dann aktiv eingebracht in die Kommunalpolitik. 1990 im Mai gab es nochmal Kommunalwahlen in Ostberlin und Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, wurde Bezirksverordnete. Und ich gehöre zu denjenigen, die sich hätten vorstellen können, dass es einen gemeinsamen Verfassungsprozess gibt auf der Grundlage des Grundgesetzes und des Entwurfs des runden Tisches. Allerdings aus heutiger Sicht, ich sehe alle Zeitdrücke und vieles mehr, das schließt aber nicht aus, dass wir uns die Zeit hätten nehmen können zu schauen, was hat sich hier auch in den Gesellschaften, auch der Bundesrepublik, weiterentwickelt und welche Fragen sollten im Grundgesetz mit Blick auf soziale Rechte zum Beispiel auch in der gemeinsamen Verfassung verankert sein.
Frau Bittler, Sie haben das ja damals ähnlich gesehen. Bündnis 90 ist damals angetreten mit dem Slogan kein Anschluss unter dieser Nummer. Also Sie waren dagegen, dass die damalige DDR nach Artikel 23 der Bundesrepublik beitritt. Sie wollten eine eigene Verfassung ausarbeiten und der runde Tisch hatte damals auch einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, unter anderem mit den von Frau Pau erwähnten sozialen Rechten. Wann war klar, das ist einfach, also die Geschichte überrollt Sie?
Also erstmal ein Blick zurück. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich ja was dabei gedacht, dass sie den Artikel 146 damit reingenommen haben, weil sie gedacht haben, wenn irgendwann mal das ganze Deutschland frei ist, dann müssen wir dafür sozusagen eine verfassungsmäßige Voraussetzung haben. Und wenn ich richtig informiert bin, ist der Artikel 23 dann im Zusammenhang mit dem Saarland Teil des Grundgesetzes geworden. Aber da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ab wann genau, denn es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn man gleich am Anfang beides reingenommen hat. Und ich wollte mal zu Ihrer Ausgangsfrage noch sagen, Also das ist nun mal so mit den 75 und den 34 Jahren. Aber ich stutze, wenn zum Beispiel in einer Festrede davon die Rede ist, dass die Deutschen jetzt 75 Jahre in einem freien Land leben. Da sage ich, Moment mal, da gibt es noch ein paar Millionen, bei denen sind es eben noch keine 75 Jahre. Und da muss man dann einhaken, aber das ist im Grunde eine Differenz, die unwesentlich ist im Blick auf manche anderen Differenzen, die wirklich noch wehtun.
Aber gehen wir noch mal zurück in die Geschichte. Herr Thier, Sie sind gleich dran, aber gehen wir noch mal zurück in die Geschichte. Sie waren ja damals dafür, dass es einen gemeinsamen Verfassungsentwurf gibt. Wann war klar, das ist nicht mehr zu halten? Und würden Sie sagen, das war eine verpasste Chance?
Also spätestens als sichtbar wurde, dass der, und zwar ausgehend von der ostdeutschen Bevölkerung, dass der Zeitdruck sehr, sehr groß ist. Die Leute haben ja demonstriert, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also die wollten die Einheit und natürlich auch das gemeinsame Geld möglichst früh. Das bedeutete, es muss alles ganz schnell gehen. Und wir kamen ja nun gerade aus einer Gesellschaft, wo wenige wissen, was für alle anderen gut ist. Also musste man das respektieren mit diesem Zeitdruck. Und deswegen war meine Idee dann, die hat sich dann auch bald herausgestellt, dass wir ja dann gleich nach Vollzug der Einheit in diesen Prozess hätten eintreten können und über die Verfassung nachdenken. Also das wäre ja jetzt also wir hätten ja ohne weiteres den Beitritt vollziehen können und dann in aller Ruhe eine verfassungsgebende Versammlung bilden, die dann mal guckt, was kann raus, was muss rein und vor allen Dingen dann eben die Volksabstimmung am Ende. Die finde ich, die ist viel wichtiger, als man so gemeinhin denkt. Also dass die Verfassung eine Sache aller Deutschen ist, das hätte uns, glaube ich, gut getan. Also die Ostdeutschen hätten gemerkt, dass sie beteiligt sind, dass sie nicht sozusagen nur wie so ein fünfter Wagen an so einen Waggon rangehängt werden. Und die Westdeutschen hätten gemerkt, aha, die Einheit bedeutet auch, dass sich bei uns was verändert. Und das hätte uns, glaube ich, gut getan.
Herr Thierse, Sie hatten sich ja schon seit einiger Zeit gesagt, dass...
Drei Dinge in Erinnerung. Erstens,
dann Frau Bergmann,
bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes waren auch Ostdeutsche dabei. Jakob Kaiser, Hermann Brill, ein Sozialdemokrat, der war mal kurze Zeit Ministerpräsident von Thüringen, bis er verhaftet wurde und es ihm gelungen ist, in den Westen zu gelangen. Er war mit in dem Parlamentarischen Rat. Also es waren schon Vertreter Ostdeutschlands, die auch im vollen Bewusstsein gesagt haben, wir wollen, dass es nicht eine endgültige Verfassung ist, sondern ein Grundgesetz, eine vorläufige Regelung, offen für alle Deutsche. Das muss man zunächst mal in Erinnerung rufen. Zweitens, Marianne hat vollkommen recht. Im Frühjahr 1990 gab es einen dermaßen Beschleunigungsdruck. Der faktische Zusammenbruch der wirtschaftlichen Grundlage der DDR. In dem Moment, wo die Grenzen offen waren und damit sozusagen der Wirtschaftsraum der DDR nicht mehr geschützt. Zweitens die Ungeduld der DDR-Bürger, du hast es gesagt. Und drittens auch die außenpolitische Ungewissheit. Wie lange gibt es eine Zustimmung? Dritte Bemerkung, der Verfassungsentwurf des Runden Tisches, der großartige Züge hat. Ein wunderbarer Text. Er war der Verfassungsentwurf für eine reformierte DDR. Es macht keinen Sinn, an einem Verfassungsentwurf festzuhalten, wenn der Staat untergeht. Und das war der Wunsch einer Mehrheit der DDR-Bevölkerung. Auch das muss man so nüchtern beschreiben. Auch rückwärtsgewandte Illusionen sind Illusionen. Kontrafaktisches Denken mag schön sein, aber man soll dann doch mal die Fakten in Erinnerung rufen, wie es 1990 tatsächlich war.
Aber das wundert mich jetzt, dass Sie sagen, dass Sie das so verteidigen, weil A, ging die SPD ja damals auch mit der Forderung rein, wir brauchen eine gemeinsame Verfassung und B, hat ja Frau Birtler gerade ausgeführt, es wäre gut gewesen, wenn man sich im Nachhinein noch
mal zusammen... Ja, aber jetzt reden wir erstmal über 1990. Wir sind auch eingegangen mit der Vorstellung, einen Einigungsprozess von 2, 3, 4 Jahren zu gestalten.
Okay.
Und dann merkten wir diesen Tempodruck. Die wirtschaftliche Basis zerbrach, die Ungeduld der Leute etc. Also Es war ein unerhörter Beschleunigungsdruck, dem wir uns nicht entziehen konnten.
Ich möchte noch schnell hinzufügen, ja? Er war ja auch als Verfassungsentwurf für die bisherige DDR gedacht. Die Idee war, dass wir uns sozusagen mit einer eigenen Verfassung erstmal als ein demokratisches Subjekt definieren, der eine Absage an die Diktatur da auch formulieren und dann sozusagen in einer anderen Augenhöhe mit dem Westen verhandeln. Das war die Ursprungsidee. Und natürlich, es gab gar nicht den Anspruch, eine Verfassung für die ganze DDR zu sein, obwohl es in diesem Verfassungsentwurf vom Runden Tisch eine ganze Menge Züge auch des Grundgesetzes gab. Das ist ja, wir haben das ja nicht abgelehnt, das Grundgesetz. Wir wollten sozusagen die Ergänzung. Und in einem gemeinsamen Verfassungsprozess, es wurde ja nachher auch versucht, mit einer auch von Ostlern und Westlern gemischten Kommission sozusagen sowas Gemeinsames nochmal zu entwickeln. Da wurden dann viele Züge des Grundgesetzes, aber eben auch einzelne Bausteine aus diesem Verfassungsentwurf des Runden Tisches drin verarbeitet. Und das war auch gut so.
Frau Bergmann-Pohl, Sie waren dann Teil oder Präsidentin der Volkskammer, die entschieden hat, dieser Verfassungsentwurf des Runden Tisches wird abgelehnt. Hätte man sich danach vielleicht noch mal die Zeit nehmen müssen, gemeinsam und genauer darüber nachzudenken, wie könnte eine gemeinsame Verfassung aussehen?
Also ich muss vielleicht noch mal auf die Zeit 1990 gehen. Wir haben damals in einem halben Jahr 163 Gesetze entwickelt und beredet und verabschiedet, 93 Beschlüsse gefasst, 3 Staatsverträge mitverhandelt. Es war eine riesige Arbeit, die die Volkskammer damals zu erledigen hatten. Also ich würde mal behaupten, wir waren wirklich mit das fleißigste Parlament der Welt. Und dazu kam ungeheure Schwierigkeiten. Wir sind ja vorher belogen worden von der Regierung der DDR, wie es um die wirtschaftlichen Verhältnisse steht. Und der Zusammenbruch ist ja dann 1990 klar geworden, dass wir wirtschaftlich überhaupt nicht mehr überleben können. Das heißt, es ging um die reine Existenz der Menschen auch in der DDR. Glauben Sie, Leute hätten sich gefreut, wenn wir gesagt hätten, so, wir fangen aber jetzt im wiedervereinigten Deutschland mit einer Verfassungsdiskussion an? Nein, es ging um Existenzsicherung, es ging um Berufe, die Leute mussten sich alle neu orientieren, sie mussten sich auf neue Verhältnisse einstellen, neue Rechtsverhältnisse. Und das ist das gewesen, was uns nach der Wiedervereinigung im Bundestag ganz stark beschäftigt hat. Das heißt, auch wir Ostdeutschen mussten ja erstmal, Entschuldigung an die Bundesbürger aus den alten Bundesländern, aber wir mussten vielen erstmal erklären, was DDR war und bedeutete. Es war ja nicht so, dass sie uns alle mit offenen Armen empfangen haben und auch alles verstanden haben, was da in der DDR abgelaufen ist. Und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, auch im ersten gemeinsamen Deutschen Bundestag. Und ich glaube, kein Mensch von den Ostdeutschen wäre da auf die Idee gekommen, jetzt eine große Verfassungsdiskussion vom Zaumen zu machen.
Aber es gab ja solche Bestrebungen.
Ich bin mir da nicht so sicher, Frau Bergmann-Pohl. Ich meine, dass die Zeiten unglaublich lebendig waren, auch belastend für viele. Da sind wir uns bestimmt einig. Das war aber 1949 auch so. Also da gab es natürlich auch die Forderung der Alliierten, aber letzten Endes hatten die Leute wirklich 4 Jahre nach Kriegsende andere Sachen im Kopf, als dass wir jetzt unbedingt eine neue Verfassung brauchen. Und ich glaube, dass man dass das kein Widerspruch ist, also sich so um diese drängenden Tagesfragen zu kümmern und auch darüber nachzudenken, was für eine Gesellschaft sind wir jetzt? Was ist uns wichtig? Nach welchen Spielregeln soll das Leben ablaufen? Was ist der allerwichtigste Grundsatz für uns, nachdem wir im ganzen Land und dann nochmal in einem Teilland Diktaturen erlebt haben? Und ich finde bis heute, dass es sich lohnen würde, über verschiedene Einzelaspekte zu diskutieren. Also
zum Beispiel?
Was bedeutet zum Beispiel die Verpflichtung, dass an Eigentum auch bestimmte Pflichten gebunden sind. Warum sagen wir nicht, der Staat schützt Ehe und Familie, sondern wir könnten sagen, der Staat schützt alles Zusammenleben mit Kindern, also alle Lebensgemeinschaften mit Kindern und so weiter. Ich will jetzt nicht zu lang werden, aber es gibt eine ganze Menge Fragen, die man heute, ohne das andere zu kritisieren, aber noch mal neu aufwerfen müsste, weil die Zeiten sich verändert haben. Und wir gucken, was heißt denn das jetzt im Einzelnen? Was heißt das auch, was heißt auch Schutz des Lebens oder der Wunsch, aus dem Leben zu gehen? All diese Dinge sind ja Themen, und ich glaube, da gibt es sehr viele in der Gesellschaft, die an so einer Diskussion gerne teil hätten. Und dann, wenn man irgendwann dazu kommt, zu sagen, so, das schreiben wir jetzt mal auf, das sind unsere Spielregeln für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre. Und wenn man die ändern will, dann muss man sich um eine qualifizierte Mehrheit kümmern.
Okay, vielen Dank. Jetzt, Sie haben ja schon das Mikrofon gegriffen. Ich würde die Frage gerne an Sie weitergeben. Wäre eigentlich nicht noch mal Zeit für eine neue Verfassungsdiskussion, also, wo man die Frage stellt, was ist heute noch zeitgemäß, was müsste möglicherweise ergänzt werden?
Nur damit wir noch mal bestimmte, wie ich finde, überflüssige Illusionen über die Vergangenheit verabschieden. Also wir sind uns einig, der Tempotrick war so groß, dass es keine angemessene Zeit für eine souveräne, ausführliche Verfassungsdiskussion gab. Wir haben das damals auch empfunden als etwas, was eigentlich schade ist. Und deswegen gab es ja die Vereinbarung, Vereinigung durch Beitritt und die Verabredung, wir bilden eine gemeinsame Verfassungskommission, die aus Anlass dieses unerhörten Ereignisses der deutschen Vereinigung über die Verfassung debattiert. Es gab eine gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat. Ich gehörte ihr an von 1991 bis 1993 und sie gehört zu den größeren politischen Enttäuschungen meines Lebens.
Okay.
Denn es ist nicht gelungen, wesentliche Änderungen der Verfassung zu erreichen, auch so ostdeutsche Erfahrungen einzubringen. Ich erinnere mich noch, wie ich mit einigem Pathos in der Verfassung in einer Sitzung gesagt habe, das ist doch unsere Demokratieerfahrung, Basisdemokratie auf die Straße, direkte Bürgerbeteiligung. Und wissen Sie, wer mir widersprochen hat? Ausgerechnet ein Ostdeutscher, Steffen Heidmann, der sagte mir, was wollen Sie denn, Herr Thierse? Die Mehrheit der Ostdeutschen wollte in die Bundesrepublik und mit dem Grundgesetz so, wie es ist. Es gibt keinen Grund, es zu ändern. Da war ich etwas platt, dass mir ausgerechnet ein Ostdeutscher widerspricht. Also es ist doch trotzdem damals gelungen, ein paar Dinge zu ändern. Gleichberechtigung der Frau, Schutz der natürlichen Grundlagen ist dann eingetragen worden. Also ein paar wesentliche Veränderungen. Verbot der Diskriminierung wegen Behinderung, das sind so drei wesentliche Dinge, die ich als Verfassungsänderung für gut halte. Und dann gab es eine Reihe von Veränderungen im Zusammenhang mit Europa. Das sind eher Verschlimmbesserungen der Verfassung. Schauen Sie sich mal die Artikel an, endlos lang und umständlich. Dann noch mal die Veränderung des Asylrechts aus damals gegebenen Anlass. Also das nur zur Erinnerung. Wirklich gesagt, es gehört zu meinen Enttäuschungen, dass es damals nicht gelungen ist, sozusagen in einer intensiveren Debatte mehr zu erreichen.
Kurze Frage.
Ob das heute gelingt?
Das war auch mehrheitlich politisch nicht gewollt, muss
man
sagen.
Naja, ich sag ja, wir haben keine Mehrheit dafür erzielt. Es gab eine andere Mehrheit, CDU-FDP-Mehrheit in diesem Zusammenhang, die war nicht mehr durchsetzbar. Ob wir heute in einer anderen Situation sind, das finde ich auch, ob man nochmal über soziale Grundrechte stärker redet. Über Rechte von Kindern, Kinderrechte in die Verfassung. Das wären für mich zwei wichtige Dinge, über die wir, wenn wir eine Verfassungsdebatte wollen, dann wären das für mich zwei wesentliche Punkte, über die wir debattieren sollten.
Sie nicken, Frau Pauwe, Sie sagen auch, wir bräuchten heute noch mal eine Diskussion.
Ja, also ich will jetzt gar nicht über die Zeit drücken und all diese Dinge und die Enttäuschung, die jeder unterwegs dann erfahren hat, weil er dachte, er könnte noch ganz anders auch etwas mitgestalten. Aber ich finde, und da bin ich bei Markus Meckel, den ich hier am Donnerstag am Rande der Feierlichkeiten zum Staatsakt traf, und teilweise auch Bodo Ramelow, lasst uns doch mal dieses Jahr nutzen, klar, auch zum Feiern, aber auch zu so einer Bilanz, Bestandsaufnahme und Vergewisserung, in welcher Gesellschaft wollen wir auf der Grundlage dieses Grundgesetzes, welches ich übrigens großartig finde, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die der Deutschen, der Weißen oder der Schönen oder was weiß ich, sondern die Würde des Menschen. Lasst uns aber darüber reden, wie wir das weiter durchbuchstabieren, was das heißt, was das auch an Ansprüchen ist. Wenn es uns dann noch gelingt, so wie Wolfgang Thierse das eben gesagt hat, das Thema Kinderrechte längst überfällig, war 1949 in diesem Sinne gar nicht so denkbar, unterzubringen. Oder aber, da bin ich dann doch wieder beim Verfassungsentwurf des Runden Tisches, die haben ja nicht den Datenschutz erfunden, aber die haben mal übersetzt, was damals 1990 das Volkszählungsurteil von 1984 zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gesagt hat, das Recht auf eigene Daten und so weiter und Nichtverarbeitung, also das mal durchzubuchstabieren zu den neuen Antworten, die wir längst auch auf neue Fragen gefunden haben. Und ganz am Schluss, deswegen habe ich Meckel aufgerufen und Ramelow, dann diese Vorläufigkeit, die eben im Grundgesetz angelegt ist, aufzuheben. Zu sagen, wir haben uns vergewissert, haben gegebenenfalls ergänzt und sagen, damit ist das das Grundgesetz und wir brauchen nicht mehr diesen Artikel zur Vorläufigkeit.
Ja, da gibt's aber aus allen Parteien. Ja,
ich wollte nur.
Applaudieren Sie ruhig. Aber da gibt's aus allen Parteien natürlich auch Skepsis.
Für mich ist erstmal das Allerdringendste, dass wir das Grundgesetz und auch die Institutionen, die sozusagen für seine Einhaltung sorgen, dass wir die sicher machen. Das bedeutet zum Beispiel nicht, dass man mit einfacher Mehrheit Gerichte verändern kann und so weiter. Angesichts bestimmter Entwicklungen in unserem Land und auch einer gewissen Missachtung des Grundgesetzes durch Parteien bin ich dafür, dass man wirklich alles tut, was möglich ist, um das Verfassungsgericht vor Eingriffen zu schützen, die die Demokratie unterminieren würden. Das ist erstmal die allerwichtigste Aufgabe. Und dann finde ich das ausgesprochen verlockend, danach oder im kommenden Jahr so eine breite gesellschaftliche Debatte zu führen, die letzten Endes dann zu einer gemeinsamen Verfassung mit der Volksabstimmung führt. Aber ich bin etwas unsicher in dieser Frage, weil wir im Moment nicht wissen, was eigentlich für ein Jahr vor uns liegt. Der Krieg in Europa und manche anderen Beunruhigungen, wir wissen nicht, wie es mit der Ukraine weit geht, wir wissen nicht, wie weit die Begehrlichkeiten von Putin im nächsten Jahr sich noch ausdehnen werden. Das müssen wir alles im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt solche Prozesse planen. Vielleicht spricht einiges dafür zu sagen, warten wir lieber noch mal ein, zwei Jahre
eigentlich
ab.
Eigentlich ist nie aber eine gute sollten, Zeit, über die Verfassung
wir
zu reden,
nicht
weil immer
drauf,
Krise ist.
Wir oder? Sollten nicht darauf verzichten, aber in dieser aktuell sehr brisanten Situation noch mal sehr genau über den Zeitpunkt nachdenken.
Mhm. Herr Thierse und dann Frau
Bergmann. Also es gibt zwei Motive für eine solche Verfassungsdebatte. Der eine Anlass hat Marianne Birtler gesagt, wir müssen unser Verfassungsgericht besser schützen. Das ist eine so wichtige Institution, sozusagen von strahlender Qualität, wenn man einen internationalen Vergleich sieht. Man sieht mit dem Blick etwa auf Polen oder Ungarn, wie gefährdet ein solches Gericht sein kann, wenn es rechtsextremistische Kräfte gibt, Mehrheiten. Das ist das eine Motiv. Das zweite Motiv ist tatsächlich, dass dieser Artikel 149 irgendwie überflüssig ist. 146, Entschuldigung, überflüssig ist. Was dagegen spricht, stimme ich, Marianne, dir vollkommen zu. Wir wissen nicht, was für ein dramatisches Jahr vor uns liegt. Und es ist übrigens auch wieder ein Wahljahr, was nicht sehr gut ist für eine behutsame, differenzierte, gelassene Verfassungsdebatte. Und was weiter dagegen spricht, ist noch etwas anderes. Die bisherigen Veränderungen und Verbesserungen des Grundgesetzes haben es nicht wirklich besser gemacht. Der erste Entwurf war von einer sprachlichen Eleganz und einer Präzision und einer Auslegungsweite. Was wir jetzt immer bezogen auf Europa, bezogen auf das Asylrecht, waren immer Verengungen, Erschwernisse etc. Wenn ich das sehe, dann fürchte ich mich fast davor, was bei einer Verfassungsdebatte mit Bundesrat und Bundestag und all den Experten, die wir haben, herauskommen könnte.
Sein.
Ja, ich sag nur, aber die sind ja beteiligt. Die sind ja wesentlich beteiligt. Also deswegen sage ich, ich bin etwa ein skeptischer Befürworter einer solchen Verfassungsdiskussion, aber wir müssen wissen, es ist auch gefährlich, und das Gefährlichste ist, das hat damals schon auch 1990 in unseren Überlegungen eine Rolle gespielt, wollen wir eine Abstimmung und riskieren, dass vielleicht nicht mal 50% dazu gehen? Das wäre eine Delegitimierung.
Vertrauen wagen kann ich da nur.
Nein, sagen. Aber es wäre trotzdem eine Delegitimierung. Ich glaube, dass eine Mehrheit mit Ja stimmen würde. Aber wenn eine Mehrheit sagt, was soll das alles? Wir haben ganz andere dramatische Probleme. Deswegen ist die Einbettung in die Dramatik der Zeit nicht ganz unwichtig.
Also
das gehört mit dazu.
Ja.
Man muss relativ sicher sein, dass hinterher das bisherige Grundgesetz, das durch historische Kraft und historische Bewährung eine solche Legitimation hat, die irrsinnig stark ist, ob das nicht durch eine schwache Volksabstimmung eher delegitimiert wird. Also das muss man mitbedenken.
Sie sehen da durchaus Risiken. Wie sehen Sie das, Frau Bergmann-Pohl? Die CDU war ja damals eigentlich dagegen, die Verfassung noch mal anzufassen. Wäre das heute gut, die Diskussion noch mal anzustoßen, um bestimmte Versäumnisse nachzuholen, um bestimmte Wunden und Kränkungen zu heilen?
Also ich bin immer grundsätzlich dafür, über solche Dinge zu diskutieren und die Bevölkerung mit einzubeziehen und über das Für und Wider zu sprechen. Aber ich bin auch der Meinung, wie Herr Thierse, man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Dieses Grundgesetz hat sich 75 Jahre in der alten Bundesrepublik und jetzt 34 Jahre in den neuen Ländern in ganz Deutschland bewährt. Und ich erinnere mich an die Diskussion damals 93, Herr Thierse. Ich war da nämlich beteiligt an dieser Verfassungsänderung für die Behindertenrechte, wie schwierig es war. Es ist so, wenn man anfängt, über solche grundsätzlichen Fragen des Daseins, der Existenz einer Republik zu diskutieren, dann will jeder mitreden. Und Herr Thierse hat völlig richtig gesagt, da kommen dann Wünsche aus den Bundesländern, da kommen Wünsche aus allen Einrichtungen, da kommen Wünsche von allen möglichen Verbänden. Jeder wird mitreden. Also glauben Sie doch nicht, dass so eine Diskussion in einem Jahr oder die wird sich über viele Jahre hinziehen, um dann vielleicht doch zu dem Ergebnis zu kommen, Mensch, wir haben so ein tolles Grundgesetz, warum sollen wir das wirklich jetzt nochmal aufbröseln?
Sie haben es ja damals trotzdem gewagt.
Frau Bergmann-Pohl, das klingt richtig, als wäre Ihnen das lästig, wenn viele Leute mitreden.
Nein, ich habe das ja gerade gesagt. Aber ich weiß auch, wir haben über die Volksentscheide ging es ja immer. Nehmen wir die Volksentscheide auf. So. Dann haben wir gesehen, was das hier bei den Volksentscheiden für Auswirkungen hat. Da gehen vielleicht 10% dann hin und machen Volksentscheid, den kein Mensch will. Mit sowas kann ich nicht leben. Das heißt also, alles muss wirklich sehr gut durchdacht werden. Und man kann nicht jeden Wunsch, der durchaus verständlich ist, ins Grundgesetz hineinschreiben. Das Grundgesetz ist klar gefasst. Man kann das eine oder andere noch zusätzlich dann diskutieren, aber ich halte nichts von einer Gesamtgrundgesetzdiskussion. Ich glaube, die bringt uns nicht weiter.
Okay, der Punkt ist klar geworden. Und es gibt auch für diese Haltung Beifall, also das Publikum ist durchaus gespalten. Ich lade Sie dann auch ein, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Frau Pau, Sie haben erstmal das Wort.
Ja, also genau dieses Mitreden wollen, das wäre für mich schon der Wert, dass wir das hinbekommen, dass wir endlich wieder miteinander reden und nicht irgendwie übereinander oder in unseren Blasen. Und tatsächlich, was ist existenziell und muss dort wirklich rein? Ich bin der festen Überzeugung, es würde sich nicht so sehr viel ändern. Wir haben ja so ein paar Punkte hier aufgerufen, siehe Kinderrechte. Aber eine Vergewisserung auch, in welchem Land, nach welchen Spielregeln wollen wir hier miteinander leben?
Aber diese Spielregeln stehen in den ersten 20 Artikeln und die sind
Gott sei Dank der Ewigkeitsverfassung. Das ist sehr gut.
Unter Ewigkeits, das muss man immer wissen. Man soll nicht den Eindruck erwecken. Ich habe ja gesagt, ich bin durchaus ein skeptischer Befürworter, aber man soll nicht den Eindruck erwecken, wir würden eine ganz freie Verfassungsdebatte.
Nein, um Gottes Willen.
Sondern auf der Basis des Grundgesetzes nur bestimmte begrenzte Änderungen. Und dann sage ich, ist das Risiko groß, dass wir vielleicht nicht unbedingt Verbesserungen erreichen und die Verbesserungen jedenfalls nicht auf eine so deutliche Zustimmung stoßen, wie bisher das Grundgesetz auf Zustimmung stößt. Nach allen Umfragen, die wir kennen, 70%, 75%, 78% sagen, wir haben ein wunderbares, ein sehr gutes Grundgesetz. Das ist ein Pfund, mit dem man wuchern soll. Und ich bin nicht sicher, ob man nach einer Verfassungsdiskussion das gleich erreicht. Es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, aber ich habe eine leise Skepsis.
Okay, Sie wollten aber Ihren Satz noch zu Ende sagen, Frau Pauw.
Wollte ich. Kein Problem. Nein, ich finde, wir sollten da mutig sein. Und genau diese 70% oder auch 74, wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, ansprechen, darüber zu reden. Klar, die Ewigkeitsgarantie, das ist etwas, das will ich überhaupt nicht angreifen wollen. Aber wir haben, Sie haben es ja auch gesagt, im Grundgesetz auch Änderungen gehabt, wo man wenigstens mal ein Fragezeichen dran setzen kann. Zum also Beispiel? Das, was mich tagtäglich umtreibt, ist eben das aus gutem Grund im 1949 formulierte Asylrecht. Und was ist seit 1993 da passiert? Oder, ich nehme mal was anderes, das Thema Schuldenbremse. Ich will jetzt nicht die Debatte heute über die Schuldenbremse hier führen, da müssen wir eine extra Veranstaltung machen und da können wir alle herzhaft streiten. Und wie gesagt, den Bedarf, es an heutige Realitäten, siehe Kinderrechte anzupassen, das wäre eine solche Anstrengung wert, das würde uns alle fordern, weil eben alle mitreden. Das wäre meine Vision, dass alle mitreden wollen. Schlimm wäre es, keiner geht hin und keiner will mitreden. Aber ich erlebe, und das haben wir doch alle, auch, also auch Sie in Ihrer aktiven Zeit erlebt, dass natürlich alle mitreden wollen, sich an uns wenden. Und dann ist die Frage, wie kommen wir jetzt aber wieder in eine Debatte miteinander und nicht das Nebeneinanderstehen nur noch dieser Position. Und das Fazit von viel zu vielen Menschen, das regt mich auf, die sagen, die machen sowieso, was sie wollen und fragen nicht uns. Hier waren, im Haus gab es viel Skepsis. Als der Bundestag und ein Herzensprojekt der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas den Bürgerrat einberufen hat. Da haben viele mitgeredet. Wir sind jetzt vor der Probe. Ist der Deutsche Bundestag in der Lage, das Versprechen, was damit verbunden war, wir nehmen euch ernst mit euren Empfehlungen, das entsprechend umzusetzen und deutlich zu machen, was machen wir jetzt damit? Das wäre in einem solchen Diskussionsprozess natürlich auch ungeheuer wichtig, dass wir Ernsthaftigkeit nicht nur ausstrahlen, sondern beim Nachdenken, wie wollen wir es organisieren, das auch miteinander besprechen. Ich sehe die Unsicherheit in der gesellschaftlichen Situation, die Sorgen, die bei Marianne Bürtler und Wolfgang Thirsie durch scheinen, aber ich finde schon, wir sollten auch ein bisschen mutiger, da hat mich der heutige Tag hier übrigens und die vielen Begegnungen, die ich hier heute schon hatte, auch wieder ermutigt, zumindest drüber nachdenken, wie kommen wir in diese Debatte.
Okay, Frau Bürtler, Sie sind dran. Danke. Und wer aus dem Publikum mitdiskutieren möchte, hebe kurz die Hand, das Saalmikro kommt zu Ihnen.
Ich glaube, die unter uns, die dafür sind, diesen Prozess, über diesen Weg zu gehen, denken ja nicht, stellen sich das ja nicht so vor, als hätte man jetzt ein leeres Blatt und wir denken alle darüber nach, was schreiben wir denn da als Verfassung rein. Die Grundlage ist schon das Grundgesetz, das sich bewährt hat. Und vielleicht müsste man in einem ersten Schritt mal sagen, über welche Punkte muss überhaupt neu nachgedacht werden. Dann schmilzt das schon zusammen, vielleicht auf 10 oder 8 Punkte oder so, sagt man, das sind wichtige Themen. Da muss man was machen. Und dafür gibt es sind ja inzwischen viele Jahre vergangen, dafür gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Petra Pauw hat eben das Stichwort Bürgerrat genannt. Ich habe einen solchen Bürgerrat mal geleitet. Da ging es um Deutschlands Rolle in der Welt. Und es war unglaublich erstaunlich und schön, wie Menschen extrem verschiedener Ansicht sich in einem Diskussionsprozess aufeinander zubewegt haben, Argumente ausgetauscht haben und dann man sagte, also auch, da haben auch Leute gelernt, was eigentlich ein Kompromiss ist, dass man aufeinander zugeht und dann auch zu einem gemeinsamen Text kommt. Das könnte, ich will jetzt nicht sagen, eine neue Verfassung muss durch Bürgerräte erstellt werden, aber das könnte ein Baustein dieses Diskussionsprozesses sein, der sehr geordnet und sehr respektvoll auch mit sehr verschiedenen Meinungen umgeht.
Aber man muss wissen, nur damit keine Illusionen entstehen, das ist nicht direkte Demokratie, sondern hat ein Bürgerrat ausgewählte Leute nach bestimmten Kriterien miteinander intensiv getagt. Ein Verfassungsrat würde auch stellvertretend debattieren und damit ist nicht garantiert, dass dann alle miteinander diskutieren. Wir erleben gegenwärtig eine dermaßen aggressive Stimmung, eine Zersplitterung der Kommunikation. Ich bin halt nicht so sicher, ob ein Verfassungsrat das überwinden könnte. Zumal in einem Jahr, wo so viel dramatische Entwicklungen passieren und wo leider Wahlkampf stattfindet. Auch 1990 hatten wir das Pech. 1990 hatten wir auch das Pech, dass es ein Wahljahr in der alten Bundesrepublik war. Ohne dass ein Wahljahr hätten wir vielleicht etwas mehr Zeit gehabt und vielleicht manche andere Entscheidung gefunden.
Hm. Nun, man kann man ja sagen, irgendwo und irgendwann sind immer Wahlen, ne? Und der richtige Zeitpunkt über so eine grundsätzliche Diskussion ist vielleicht nie. Was könnte man denn noch tun? Und Sie sind immer noch aufgerufen, sich zu melden. Wer sich meldet, kriegt das Mikrofon. Was könnte man denn noch tun, um das Grundgesetz mit Leben zu füllen? Abgesehen von dem Punkt, wir müssen es schützen, wir müssen es gegen einen Missbrauch durch rechte Kräfte schützen. Diese Debatte gibt es ja und das passiert hoffentlich. Also ich rekapituliere nochmal die Zahlen. Also 78% der Menschen im Westen Deutschlands finden, das Grundgesetz ist gut oder sehr gut, 70% der Menschen im Osten. Das sind kleine Unterschiede, aber es gibt eben Unterschiede. Sie wollten doch was... Ja, Frau Birtler, ich hab's gemerkt. Wollten Sie direkt darauf antworten? Ansonsten, nee. Ja, dann richte ich die Frage noch an Sie und dann haben Sie das Wort, wenn Sie sich dann ganz kurz vorstellen könnten, damit wir ungefähr wissen. Danke.
Ich habe ja meine Meinung dazu gesagt. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen. Ich bin auch dafür, dass man sogar eventuell, wie von einer Ramelow vorgeschlagen, irgendwann eine Abstimmung nach Artikel 146 macht, ob man die nochmal eine Zustimmung der Bevölkerung ist zu diesem Grundgesetz. Aber wie gesagt, wann wird denn über das Grundgesetz diskutiert, jetzt mal offen gesagt, in der Bevölkerung? Dann immer, wenn ein Verfassungsgerichtsurteil da ist, da kommt das Führen wieder. Also wenn ich mit meinen Freunden und in öffentlichen Diskussionen sitze, dann spricht keiner über das Grundgesetz, sprechen alle über ihre persönlichen Probleme. Aber das Grundgesetz ist doch, sage ich mal, für uns die Grundlage von Grundrechten, Demokratie, Meinungsfreiheit. Das müssen wir erst auch mal leben. Zurzeit leben wir in einer Zeit, wo Meinungsfreiheit in Frage gestellt wird, wo Demokratie in Frage gestellt wird, wo Hassbotschaften sind, wo Leute, die ihre politische Meinung sagen, angegriffen werden. Die stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und darüber sollten wir diskutieren. Wir sollten das Grundgesetz, was wir haben, auch durchsetzen in unserer Gesellschaft.
Dankeschön. So, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, mein Name ist Thomas Brandt. Ich komme aus dem Westen, eigentlich aus Bielefeld gebürtig, bin jetzt 44 Jahre alt. Also mir sind sehr viele Punkte aufgefallen. Aber wenn wir jetzt über das Grundgesetz sprechen oder auch über eine Verfassung, in meiner Schulzeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir zum Beispiel groß über das Grundgesetz gesprochen haben oder welche Grundrechte habe ich. Wie wunderbar ist das eigentlich, dass wir in so einer tollen Demokratie hier leben dürfen, dass wir Meinungsfreiheit genießen können, auch wenn manche Personen das in Frage stellen, dann eben, wo endet Meinungsfreiheit? Sie endet eben da, wo ich Personen persönlich angreife und nicht, wenn ich über eine Sache diskutiere. Da kann ich über alles reden und Meinungsfreiheit heißt, naja, die andere ist vielleicht eben nicht meiner Meinung, sondern hat eben auch seine Meinung. Aber da würde ich mir wünschen, wenn so eine Verfassungsdebatte kommen würde, eben, dass das mehr in Schulen besprochen wird, mehr in der Öffentlichkeit, dass auch vor Wahlen sieht man oft Abgeordnete, die dann ihre Flyer verteilen. Ich würde mir viel mehr Diskussionen wünschen einfach, auch normal auf der Straße und im Fernsehen vielleicht dann nicht um 22, 23 Uhr, wenn dann irgendwann politische Sendungen kommen, sondern dass das etwas eher passiert und dass das dann auch in der Schule besprochen wird, vielleicht mehr, das wären so Dinge, wo die Bevölkerung und alle mitgenommen werden, denke ich mir.
Vielen Dank. Da hinten ist noch eine Wortmeldung oder wollen Sie direkt drauf eingehen. Wenn Sie das Bedürfnis haben, auf einen Redebeitrag direkt einzugehen. Nee,
ganz kurz, ich finde, was Sie eben formuliert haben, und ich stimme Ihnen vollkommen zu, ist aber jetzt kein Appell an die Politik, sondern an uns alle. Also ich kenne Schulen, in denen das gemacht wird, was Sie sich vorstellen, und Schulen, in denen gar nichts ist. Und das kann Politik nicht regeln. Da kann deswegen ist die große Hoffnung, dass sich das rumspricht, dass Kinder und Jugendliche sich bereits in der Schule mit dem Grundgesetz auseinandersetzen. Und das, wenn das der Bundestag beschlösse, würde sich nichts ändern. Da kann man nur hoffen, dass alle, die an Schule Anteil haben, auch die Eltern übrigens, das einfach von Schule fordern.
Mein Name ist Beate Lehmann, ich bin ostdeutsch sozialisiert und ich würde direkt zu dem Beitrag gerade von Frau Bergmann-Pohl was sagen. Sie sagten, in Privaten redet man nicht drüber und wir haben ganz andere Sorgen und ich finde, genau das ist doch der Punkt, der uns eigentlich sagen müsste, warum ist es denn nicht öffentlich? Warum reden wir denn nicht drüber? Wir können uns nicht um die anderen Sachen kümmern, ohne das Grundgesetz aus den Augen zu lassen und darüber eine öffentliche Debatte auch zu starten, um uns dessen auch wieder bewusst zu werden. Auch dem Vorredner, der klar sagte, irgendwie die Meinungsfreiheit ist in aller Munde, das ist bekannt. Aber genau das, was er auch meinte, was versteht jeder unter Meinungsfreiheit? Weil den Artikel 1, den vergessen einfach dann ganz viele. Und ich würde mal behaupten, viele kennen nicht mal den Artikel 1 des Grundgesetzes. Und das allein müsste uns doch schon dazu führen, dass wir wieder eine Debatte drüber führen, damit es einfach auch wieder allen bewusst wird, egal in welcher Zeit wir uns jetzt gerade befinden und egal wie viele Krisen wir haben.
Vielen Dank.
Ich bin da nicht ganz so kritisch. Was haben wir in diesem Jahr erlebt? Nach den Bildern aus diesem rechtsextremen Geheimtreffen. Hunderttausende Menschen sind auf die Straße gegangen. Und sie haben faktisch unser Grundgesetz verteidigt. Diese Demokratie verteidigt. Den Artikel 1, die Menschenwürde, haben sie verteidigt. Also da habe ich doch viel mehr Vertrauen. Ich glaube schon, selbst wenn nicht jeder einzelne Artikel bekannt ist, ich wünsche mir mehr politische Bildung an den Schulen, da haben Sie schon recht, viel mehr. Demokratieerziehung beginnt in der Schule und in der Familie. Das sind die beiden ersten Orte. Wenn da zu wenig passiert, kann man das kaum aufholen. Aber ich sehe doch schon, dass es eine starke, starke demokratische Mehrheit gibt in diesem Lande, die die Grundregeln unserer Demokratie verinnerlicht haben und sie verteidigen gegen extremistische Angriffe. Das erfreut mich sehr.
Sie noch was sagen? Nee, ich bin da völlig der Meinung von Herrn Thierse und ich meine, Sie haben ja nicht ganz Unrecht. Ich habe das ja auch gesagt. Also wir reden ja über Meinungsfreiheit, wir reden über demokratische Grundrechte. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Auseinandersetzung mit der AfD ganz stark ist, da ist ja die große Angst, dass unsere Grundrechte in Frage gestellt werden, wenn die AfD eine Mehrheit bekommt. Das sind die Fragen, die uns Gesellschaft jetzt gesellschaftlich rumtreiben. Oder die Kriege, Im Prinzip gibt es ja auch eine kleine Ost-West-Spaltung in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Es gibt viel mehr Verständnis im Osten für Putin und im Westen ist das genau umgekehrt. Und darüber wird auch diskutiert. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist auch eine grundsätzliche Diskussion in der Gesellschaft. Können wir uns da raushalten oder müssen wir darüber reden und müssen uns wehren und müssen eine wehrhafte Demokratie sein? Vor 1990 haben wir alle gedacht, wir sitzen auf der Wolke 7 und es gibt ein ganz friedliches Europa und eine ganz friedliche Welt und der Kalte Krieg ist vorbei und deswegen wird sowas nicht stattfinden mehr. Im Gegenteil, ein paar Jahre später kam der Jugoslawienkrieg. Das heißt, wir hatten Kriege in Europa. Und das ist das, worüber wir diskutieren müssen und was uns umtreibt zurzeit. Und es hat alles auch mit unserem Grundgesetz zu tun. Da haben Sie völlig recht.
Ja, mein Name ist Boris Bonschek, ich bin Westberliner, also eigentlich quasi westdeutsch sozialisiert. Es fiel ja gerade das Stichwort AfD und wir sitzen ja jetzt hier auch in dem Rund, wo drüben sozusagen das Logo der AfD ist. Meine Sorge hier bei diesen Diskussionen, und ich nehme oft und sehr gerne daran teil, ist, dass es doch viele Leute sozusagen als Eliten, nach meiner Auffassung als Diskussion von Eliten, wirkt. Und die AfD ist ja eine der ganz wesentlichen Schienen, auf die die argumentativ unterwegs sind, ist, dass wir sozusagen vielfach Elitendiskussionen führen und eben die vermeintlich einen Teil der Leute ausschließen. Und deswegen mal die Frage sozusagen ans Plenum, sehen Sie nicht bei diesen Fragen, wir haben jetzt, hat Thiersatz gesagt, 70% Zustimmung zum Grundgesetz, ich sehe da halt einfach die Gefahr, dass wir, wenn wir diese Büchse der Pandora aufmachen, Zustimmung runtergehen oder auch die AfD diese Sache wieder nutzen wird, um quasi Stimmung gegen diese Republik zu machen?
Das war eine Frage an Sie alle, glaube ich.
Ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, aber ich glaube, wenn wir so an solche Fragen rangehen, wir machen lieber gar nichts, sonst machen die Büchse der Pandora nicht auf, sonst wird sozusagen alles, was wir wertvoll finden, aus dem Grundgesetz verschwinden, so habe ich Sie jetzt verstanden, oder manches, oder es wird auch wieder politisch instrumentalisiert. Und ich finde, wenn man so eine Grundhaltung hat, dann sollte man keine Politik machen, weil es ist unglaublich wichtig, dass wir auch uns an unserem Vertrauen festhalten, dass die Mehrheit der Gesellschaft auch interessiert ist an einem regelbasierten Zusammensein, an Respekt und an gegenseitigem Interesse. Also der Verfassungsentwurf des Runden Tisches, der enthielt auch diesen schönen Satz, jeder schuldet jedem Respekt. Also da war das nicht nur eine Frage an die Politik, das Ganze, sondern auch das, was Menschen untereinander leisten sollten. Und ehrlich gesagt, wenn ich irgendwann bei mir entdecken würde, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr, dass sich was zum Positiven ändert oder die Dinge wenigstens so bleiben, wie sie sind, dann würde ich aufhören, über Politik nachzudenken. Das ist irgendwie eine Bankrotterklärung.
Naja, Elitenbeschimpfung ist sozusagen ein Grundelement von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Das muss man wissen. Und natürlich erscheint in den Augen der AfD oder in deren Ideologie natürlich das Grundgesetz wie ein Elitenprojekt. Es legt nämlich Normen und Ideale fest. Es beschreibt ja nicht die Wirklichkeit, sondern es ist ein normativer Text. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir erleben doch, wie tagtäglich die Würde von Menschen verletzt wird. Das spricht nicht gegen das Grundgesetz, sondern für diesen Satz. Und deswegen müssen wir ihn verteidigen. Und das ist argumentativ, dass für uns alle genau diese Norm gilt. Und das Grundgesetz sozusagen der Grundlagentext für den Schutz der Freiheit jedes Einzelnen ist. Und die Demokratie ist die politische Lebensform der Freiheit, die da geregelt ist. Und deswegen ist die Verteidigung der Kampf gegen die AfD eben die Verteidigung des Grundgesetzes, weil sie natürlich mit populistischem Aufwand und einem Geschick so tut, als würde sie Demokratie verteidigen. Aber Ich werde nie vergessen diesen Satz von Alexander Gauland, gerichtet gegen die Demokraten. Die damalige Bundesregierung war noch unter Führung von Angela Merkel. Wir werden sie jagen.
Was ja.
Und jetzt erleben wir das, wie Demokraten gejagt werden und verprügelt werden. Und genau dagegen müssen wir dieses jetzt in Anführungsstrichen, dieses sogenannte Elitenprojekt, das die Grundlage für die Freiheit von uns allen ist. Genau deshalb müssen wir die verteidigen.
Ich glaube, es stand gar nicht in Abrede, dass man das verteidigen muss. Ich glaube, es stand, die Frage war, kann so eine Diskussion eigentlich nach hinten losgehen? Oder beziehungsweise, wie muss sie geführt werden, damit sie nicht nach hinten losgeht? Frau Paul, Sie wollten auch was dazu sagen.
Ja, in dem Fall bin ich ganz bei Wolfgang Thierse. Ich will jetzt gar nicht über diese Partei hier reden. Aber ich habe vorhin schon in einem anderen Format gesagt, wir müssen uns klar machen, auch diese Abgeordneten sind Abgeordnete, die durch demokratische Wahlen in dieses Mandat gekommen sind. Das sagt noch nichts über die Qualität eines gewählten Abgeordneten aus. Ich will mich jetzt hier nicht weiter vorwagen und zu einzelnen Leuten reden. Aber das ist die Herausforderung, dass wir uns auch mit den Vertretern, die ein Mandat haben, die sehr deutlich sagen, was sie mit diesen Werkzeugen, die ihnen diese Wählerstimme in die Hand gegeben hat, vorhaben. Nämlich die Abschaffung der demokratischen Institutionen und den Kampf gegen die Vertreterinnen und Vertreter der demokratischen Parteien, Kräfte, aber letztendlich auch Ausgrenzung. Und da bin ich wieder bei Artikel 1. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich habe vorhin schon gesagt, was damit alles nicht gemeint ist. Wenn in diesem Haus dazu diskutiert wird, dann werden durch eine politische Kraft immer Teile der Menschen ausgeschlossen. Selbst wenn sie Forderungen stellen, die auf den ersten Blick eingängig klingen und irgendwas mit Gerechtigkeit oder Frieden zu tun haben. Dieser Mühe werden wir uns unterziehen müssen. Und ich würde hier auch nicht sitzen, wenn ich nicht den Optimismus hätte. Da haben mich übrigens auch die Demonstrationen vom Anfang des Jahres bestärkt, dass diese Kraft in dieser Gesellschaft vorhanden ist, dass sich Leute im wahrsten Sinne des Wortes vor die Verfassung stellen. Ich sage mal, engagierte Bürgerinnen und Bürger sind der beste Verfassungsschutz. Ich will jetzt nicht über die Institutionen reden, sondern das ist aber das, was ich gerne gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, ob hier in diesem Mandat oder an anderer Stelle, machen will. Und ja, es gibt Risiken, aber ich denke, wenn man sich der Risiken bewusst ist, könnten wir auch mit einer gestärkten Demokratie und vor allen Dingen vielen Mitstreitern jeden Tag für die Demokratie dort rauskommen. Hm.
Gibt es von Ihrer Seite, hier, hier war noch eine Frage.
Ja. Sabine Flohr, ich komme aus dem schönen Saarland, das auch erst seit 1956 das Grundgesetz hat. Ich wollte noch mal auf das Thema Kompromissfindung, das hatten Sie, Frau Bürtler, vorhin gesagt, und Debattenkultur eingeht. Ich denke, das Thema wehrhafte Demokratie ist nur die eine Seite. Und die andere Seite ist die Frage, wie bilden wir Meinungen? Und ich finde, es geht gerade in den letzten Jahren immer mehr so in dieses, wenn ich nicht komplett meine Meinung durchdrücke, dann verliere ich. Und das, denke ich, muss permanent trainiert werden, da einfach wirklich das Mindset zu ändern und zu sehen, wir sind ganz viele mit unterschiedlichen Interessen und wir müssen, Kompromisse sind nicht verlieren und Konsensbildung ist was total Wertvolles. Das fehlt mir zum Beispiel ganz oft in der demokratischen Diskussion. Und auch die Form, wie geredet wird. Also ich hatte gestern gerade in der U-Bahn ein Gespräch gehört, wo einer sagte, ja, in den 60ern, da wurden noch Meinungen aggressiv vorgetragen und heute ist das alles so lasch. Und ich wollte mich nicht einmischen, aber ich habe gedacht, ja, ist doch vielleicht auch positiv, wenn Sachen im besten Fall konsensorientierter und kompromissbereiter diskutiert werden. Und ich finde, das ist eine Sache, die müssen wir wirklich untereinander mit allen, von Kind bis zu alten Menschen, immer wieder üben. Also zu verstehen, Kompromiss ist nicht verlieren.
Ach, wie recht Sie haben.
Wollte mal, ja, ich schließe mich mal an. Also insbesondere für Menschen aus dem Osten ist der öffentliche Streit ja immer sehr ungewohnt gewesen. Das gab es ja nicht. In der DDR gab es keine Öffentlichkeit, also wurde auch nicht öffentlich gestritten. Es gab immer ein Falsch und ein Richtig, Punkt.
Und wenn man auf der falschen Seite war, hatte man nichts zu lachen. Und ich glaube aber, dass genau das, was Sie meinen, so eine Diskussionskultur, auch eine Kontroverse, die müssen wir wirklich aus dieser Schmuddelecke rausholen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich guck mir keine Talkshow mehr an, weil ich das nicht aushalte. Ich kann das verstehen, weil manche Talkshows wirklich nicht angenehm sind zuzuhören, aber manche sind es eben doch. Und dort finde ich, das ist eigentlich ein Trainingsfeld, wenn Menschen dort erleben würden immer, dass respektvoll diskutiert wird, dass man auch mal aussprechen kann und dass dann von dem Moderator geguckt wird, wo haben wir denn hier gemeinsame Positionen. Sowas hätte auch eine Modellfunktion. Natürlich erst recht in den Schulen, wenn man das von Anfang an einübt. In manchen wird es ja zum Glück gemacht. Aber was machen wir denn, wenn es zu einem Gegenstand vier verschiedene Meinungen gibt und alle haben ihre Begründungen? Dann muss man das miteinander aushandeln. Sie lachen so.
Einfach noch mal zur Erklärung auch. Zur Demokratie gehört auch, dass man auch in der Debattenkultur mal schärfer wird. Im Bundestag sind auch mal scharfe Diskussionen. Man muss sich ja voneinander absetzen. Man muss ja wissen, was ist meine Meinung, was ist deine Meinung. Aber glauben Sie mir eins, die ganze Gesetzgebung und alles, was im Bundestag beschlossen wird, beruht auf letztendlich einem Konsens. Denn nur die Mehrheit kann letztendlich entscheiden, auch im Bundestag. Aber dazu gehört auch die öffentliche Debatte. In der DDR war es so, da sagte einer vorne was und alle hoben die Hand. Das haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben eine lebendige Demokratie, aber man muss eben auch die Meinung der anderen aushalten und man darf nicht beleidigend auftreten. Das gehört nicht zur Demokratie. Das würde schon den Artikel 1 eingrenzen. Und deswegen glauben Sie mir, trotz aller auch manchmal unschönen Debatten im Bundestag ist alles letztendlich nachher am Ende Konsens mit einer Mehrheit von
Stimmen. Sagen Sie lieber Kompromiss.
Oder Kompromiss,
ja. Nee, Frau Bergmann-Pohl, also ich mache da eine andere Beobachtung. Wenn die Diskussionen im Bundestag, die Debatten wirklich, wirklich offen geführt werden und dazu gehört für mich auch, dass Interessen offengelegt werden, dann könnte was bei rauskommen. Aber die meisten Interessen, die werden gar nicht thematisiert. Die werden hinter scheinbaren Sachargumenten versteckt. Übrigens nicht nur im Bundestag, das ist anderswo genauso. Also das Interesse, ich habe in meinem Wahlkreis so ein wichtiges Unternehmen und wenn ich mich jetzt dafür einsetze, dann kriege ich mit denen Ärger, da werde ich nicht mehr gewählt oder meine Partei macht nicht mit, wenn ich sage, die Ukraine muss noch mehr Waffen kriegen oder so. Also das sind alles so diese Interessen, die mitspielen, die aber nicht ausgesprochen werden. Die sind die ganze Zeit so unter der Oberfläche, sind aber sehr, sehr wirkmächtig. Und ich finde deswegen, dass man viel dafür tun muss, dass solche Interessen, dazu gehört beispielsweise auch so eine Lobbykontrolle, also dass man sowas wirklich offenlegt. Wer hat neben seiner Meinung zur Sache noch andere Interessen?
Okay, also der Bundestag ebenfalls als Plattform für eine Debatte, die sozusagen die Gesellschaft auch mitnimmt.
Also den Lob des Kompromisses will ich endlos singen, auch für der Transparenz. Ich glaube schon, dass man der Bundestag sich steigernde Anstrengungen unternommen hat, immer neue Transparenz zu schaffen. Und ich, nach meiner 24-jährigen Erfahrung im Parlament, wird auch schon immer deutlich, dass wir Interessenvertreter sind. Wir werden ja auch gewählt, um Interessen zu vertreten. Das ist ja nichts Unanständiges. Es muss nur Öffentlichkeit. Ich will nur auf einen Hinweis noch mehr erlauben. Demokratie ist Streit nach Regeln der Fairness, der Friedfertigkeit. Aber bedenken Sie bitte die mediale Verzerrung des Streits. Das ist das Unangenehme, dass bei der medialen Berichterstattung immer nur Sieger und Verlierer und nicht der Kompromiss. Da wird etwas weniger über den schwierigen inhaltlichen Kompromiss berichtet, sondern wer hat über wen gesiegt, wer war Sieger, wer Verlierer. Und das Zweite, ich bin bezogen auf die Talkshows etwas skeptischer, es sind Shows. Ja.
Im Parlament wird es ernst, da muss man für seine Meinung einstehen. In der Show ist nur der Sieger, der der Schlagfertigste ist, der der Schnellste, der Witzigste ist.
Na gut, wir haben hier noch einen Wortbeitrag, den würde ich gerne noch rannehmen und dann müssen wir leider auch schon zum Ende kommen.
Ja, genau. Also mein Name ist Marco Klingberg, bin Polizeibeamter im Land Brandenburg. Petra Pau kennt mich eigentlich schon seit etlichen Jahren. Und sie weiß, dass ich mich auch gesellschaftlich sehr stark engagiere und möchte eigentlich noch mal ganz kurz auf dieses Hauptthema ostdeutsche Perspektiven einfach mal eingehen. Ich war 1990, als die Wiedervereinigung war, gerade mal 20 Jahre, also noch jünger als Petra. Und als die Wiedervereinigung war, dass sich ja die neuen Bundesländer haben sich ja neue Landesverfassungen gegeben. Da sind viele moderne Impulse drin gewesen, nämlich einfach mal die Landesverfassung Land Brandenburg, die einen intensiven Diskriminierungsschutz aufgenommen haben, der im Grundgesetz noch gar nicht drin war. Und ich finde, um unser Grundgesetz zu stärken, sollte man auch diese Impulse noch mit aufnehmen und auch Artikel 3 zum Beispiel, den Aspekt des Diskriminierungsschutzes aufgrund der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität mit aufnehmen. Dies führt auch zur Stärkung unserer Demokratie. Und es wäre wirklich toll, wenn diese Impulse, die damals in den 90er Jahren in den jeweiligen Bundesländern mit aufgenommen werden, jetzt auch in diesen Verfassungsdiskurs einfach mit aufgenommen werden.
Okay, vielen Dank. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Das gibt ja auch die Ländergesetze und einen Blick in diese lohnt ebenfalls. Genau, wir sind eigentlich am Ende unserer doch sehr lebhaften Debatte. Es ist deutlich geworden, es ist immer gut zu diskutieren. Es gab auch eine weitgehende Einigkeit, dass es vielleicht nochmal notwendig wäre, mit den Bürgern zu reden, was für eine Verfassung wir wollen, beziehungsweise was da drinstehen soll oder was gegebenenfalls modernisiert werden kann. Gewisse Skepsis gab es auch, ob der Risiken, die damit verbunden sind, aber eigentlich auch ein Bekenntnis zum Streit und zur Demokratie. Und Sie haben es vielleicht auch mitbekommen, hier sind Bündnisse und Allianzen deutlich geworden, die so im politischen Betrieb mitunter nicht existieren, zwischen Linker und CDU. Also eine Aufforderung, weiter zu diskutieren und im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich beteiligt haben.